Ich möchte alle ganz herzlich heute Abend begrüßen. Ich sehe ganz viele bekannte Gesichter, aber auch viele unbekannte Gesichter. Und ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Dieser Vortrag ist für mich jetzt auch eine neue Erfahrung. Ich habe ganz wenig mehr aufgeschrieben. Das ist mein ganzes Konzept für den Abend. Und die besten Ideen kommen mir immer morgens, wenn ich joggen bin. Dann denke ich immer so drüber nach und dann kam mir diese und jene Idee. Und ich freue mich auf heute Abend. Ich habe ganz viele Sachen vorbereitet, Überraschungen. Und ich bin mal gespannt, wie ihr so mitzieht und wie es euch gefallen wird. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Gabriela Gehli und ich arbeite im Moment als Assistenzärztin in der Kinderchirurgie in Karlsruhe. Seit einem Monat habe ich jetzt meinen Gesundheitsberater, mein Examen gemacht im Februar und darf mich jetzt offiziell ärztlich geprüfte Gesundheitsberaterin nennen. Und das ist jetzt mein erster Vortrag sozusagen in offizieller Stelle. Ich möchte ein bisschen was zu heute Abend sagen. Ich werde den Vortrag halten. Ich, wie gesagt, habe einige Überraschungen vorbereitet. Dann wird es eine Pause geben, wo drüben wieder einige Leckereien aufgebaut sind und ein Büchertisch. Ich werde auch zu einigen Büchern etwas sagen. Und für die, die da noch Fragen haben, können wir uns dann hier nochmal treffen zum Fragen stellen. Und für die, die wieder nach Hause gehen möchten, die dürfen sich dann auf den Heimweg machen. Die Hauptursache von Krankheiten lassen sich eigentlich in drei Kategorien einteilen. Und ich gehe jetzt noch mal ganz kurz auf den Vortrag vom letzten Mal ein und erkläre da ein bisschen was dazu. Wir haben also die drei großen Hauptgruppen. Der Vortrag letztes Mal, kannst du die Folie mal anmachen, hieß ja gesund durch richtige Ernährung. Und da bin ich genau auf die Krankheitsursachen eingegangen. Und die kann man letztendlich in drei Kategorien einteilen, in drei große Gruppen. Mal die nächste Folie bitte. Krankheiten sind also entweder ernährungsbedingt und darauf bin ich eben in dem letzten Vortrag ganz besonders eingegangen und darüber reden wir heute Abend auch wieder. Die zweite Ursache können lebensbedingte Ursachen sein. Dazu gehören Konflikte, Verstöße, Stress, kann sich jeder vorstellen. Arbeitssituation kann so stressvoll sein, dass es zu einem hohen Blutdruck kommt, dass man kennt ja auch die Ausdrücke, mir schlägt es auf den Magen, ich kriege so einen Hals, wenn ich an den denke, dann dreht sich mir alles um. Also diese Ausdrücke, die kommen ja nicht von ungefähr. Und die dritte große Kategorie ist die umweltbedingte toxische Situation, der wir uns halt leider nicht entziehen können. Das Wasser und unsere Nahrung, die Böden, die Luft sind verschmutzt durch alle möglichen Radioaktivität und andere Belastungen, Pestizide, die benutzt werden. Und wir können uns dessen eben nicht entziehen. Aber wir können natürlich versuchen, durch die gesunde Ernährung und eine ordentliche Lebensführung viel wieder davon gut zu machen. Und die drei großen Kategorien sind die Hauptkrankheitsursachen. Ich möchte jetzt auch nochmal die Krankheiten, die alle durch Ernährung, durch falsche Ernährung zustande kommen können, aufzeigen. Und viele werden vielleicht überrascht sein, gerade die, die das letzte Mal nicht da waren, weil doch eine sehr große Gruppe an Krankheiten dazu gehört. Und ich möchte auch gleich noch erwähnen, der Vortrag im November, den haben wir damals auf Kassette aufgenommen. Ich weiß, viele haben die Kassette sich besorgt. Ich habe es jetzt auch nochmal auf CD und auf Kassette hinten ausgelegt und wer möchte, kann sich das dann später auch mitnehmen, kann es kaufen. Es kostet 5 Euro, so eine CD oder eine Kassette. Und dazu gehört auch diese Broschüre, die auch nochmal so ein bisschen erklärt, was gesagt wird. Da sind auch noch gewisse Tabellen drin. Also das liegt hinten aus für die, die beim letzten Vortrag nicht da sein konnten, weil ich nicht auf alles nochmal direkt eingehen kann. Zu den großen Gruppen gehören also zum ersten der Gebissverfall und dazu eben die Zahnkaries, Parodontose, aber auch die Zahnfehlstellungen, die sind dann dadurch bedingt, dass die Generationen vorher sich falsch ernährt haben und das dann oft weiter vererben. Ich habe es letzte Mal auch erzählt, dass Studien gemacht wurden in Stämmen, wo einfach, wenn dann die Weißen kamen, wenn die Zivilisationskost kam, dass schon die erste Generation die Kiefer schmäler wurden, die Zähne schief standen und dass Karies, kann man sich vorstellen, durch falsche Ernährung, dass das auftritt, aber dass auch die Kieferfehlstellungen ernährungsbedingt sind. Also wir haben ja heute viele, viele Kinder, die Spangen tragen müssen, weil einfach der Kiefer zu schmal ist und die Zähne nicht gerade stehen. Das ist nicht so gedacht gewesen. Dann die ganze gesamte Gruppe der Krankheiten, den Bewegungsapparat betreffen. Dazu gehören dann alle rheumatischen Erkrankungen. Die sogenannten rheumatischen ist ja ein Riesenformkreis, also Weichteilrheumatismus, aber auch eben Gelenke und Knochenerkrankungen, Arthrose, Arthritis und auch die Wirbelsäulen- und Bandscheibenschäden zum Teil. Dann haben wir die große Gruppe der Stoffwechselerkrankungen, die Adipositas, die Fettsucht, Zuckerkrankheit, Diabetes, aber auch Leberschäden, Gallensteine, Nierensteine, Gicht. Das sind alles Erkrankungen, die durch eindeutig bewiesen durch falsche Ernährung zustande kommen. Man hat in vielen Tierversuchen Gallensteine produzieren können, Nierensteine produzieren können. Also man hat den Tieren eben konzentrierte Zuckerlösung gegeben, ohne Fett, und hat Gallensteine produziert, und hat man dann gutes, gesundes Fett wieder zugefügt, hat es keine Gallensteinbildung, kam es nicht zur Gallensteinbildung. Das ist schon sehr beeindruckend, weil auch gerade in der Schulmedizin lernen wir etwas ganz anderes, dass oft die Ursachen einfach nicht bekannt sind und man hat eben eine Disposition, eine Veranlagung für eine Krankheit, aber warum jetzt es einen gerade trifft, kann man oft nicht erklären. Dann kommt die vierte Gruppe, dazu gehören die Erkrankungen der Verdauungsorgane. Die Stuhlverstopfung ist ja ein sehr großes Problem, überall bekannt, aber auch Lebererkrankungen, Gallenblasenerkrankungen, Bauchspeicheldrüsenerkrankungen und Dünndarm-Dickdarmerkrankungen, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn gehören dazu, Verdauungsstörungen, Fermentstörungen, also ein Riesengebiet. Die fünfte Kategorie sind dann die Gefäßerkrankungen, was ja auch ein Hauptproblem darstellt mit der Arteriosklerose. Und daraus folgend dann eben den Schlaganfall oder den Herzinfarkt, Thrombosenbildung durch falsche Zusammensetzung des Blutes. Die sechste Gruppe ist die Infektabwehr. Das erleben wir hauptsächlich auch bei Kindern, die immer wieder krank werden, wo die Mütter schon ganz kaputt und fertig sind, weil ihre Kinder immer wieder schnupfen, immer wieder Grippe bekommen. Alles, was im Kindergarten, in der Schule herumgeht, schnappen ihre Kinder auf. Dazu gehören auch die ganzen Erkältungen, also Katarrh heißt ja fließend, der Schnupfen im Ohr, der Ohrkatarrh. Und wenn es in den Bronchien, in der Lunge zu solchen Abwehrstörungen kommt und zu Entzündungen immer wieder kommt. Oder auch der immer wiederkehrende Harnwegsinfekt kann mal dadurch bedingt sein. Dann kommen wir weiter zu den sogenannten Allergien. Dazu zählen Asthmaerkrankungen, Heuschnupfen, Ekzeme wie Neurodermitis oder Schuppenflechte, die Nahrungsmittelallergien, die sich ja oft an der Haut bemerkbar machen oder eben auch am Respirationstrakt, also durch wie Heuschnupfen dann eben, oder auch am Darm durch Durchfälle. Auch Kontaktallergien sind zum Teil bedingt natürlich durch den Kontaktstoff, aber die Ursache liegt eigentlich in der Ernährung, dass man auf diesen Stoff überhaupt reagiert mit einer Allergie. Erkrankungen des Nervensystems, da sind bestimmte organische Erkrankungen nicht ganz nur durch Ernährung bedingt, aber bestimmt teilbedingt. Und auch der Krebs ist in erheblichem Maße, ist die Ernährung daran beteiligt, das weiß man. Aber bei Krebs ist auch natürlich die toxische Gesamtsituation ein hauptauslösender Faktor. Das Problem bei den Lebensmitteln und Nahrungsmitteln, und darauf werden wir jetzt genau eingehen, das habe ich das letzte Mal auch erklärt, ich habe diesmal aber die Tabelle mitgebracht. Man kann also die Nahrung, die wir zu uns nehmen, in zwei große Gruppen einteilen. Zum einen sind das die Lebensmittel, das sind die Nahrung, die noch lebendig ist. Und dann sind es die Nahrungsmittel, das ist die Nahrung, die nicht mehr lebendig ist, die nicht mehr alle Vitalstoffe erhält. Und zu den Vitalstoffen gehören Vitamine, dann die sind wasserlöslich, fettlöslich, kennen wir ja, Vitamin B und C oder auch E, D, K und A. Die ganzen Mineralstoffe wie Calcium, Natrium, Chlorid, die Spurenelemente, Eisen, Jod, Zink, Selen, Kupfer, Chrom, kennt jeder. Die Enzyme sind eine der wichtigsten Gruppe der Vitalstoffe, weil jede chemische Reaktion im Körper nur mit Hilfe von Enzymen stattfinden kann, eingeleitet wird und stattfindet und ermöglicht wird und gesteuert wird. Dann gehören auch die Fettsäuren dazu, die ungesättigten Fettsäuren, besonders die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die der Körper nicht selbst herstellen kann. Aromastoffe gehören dazu. Die sind also nicht nur gut, dass wir etwas gerne essen, sondern sie haben auch eine wichtige Funktion. Und auch die Faserstoffe, sogenannten Ballaststoffe, sind wichtig und sind nicht nur für die Verdauung wichtig, dass man keine Stuhlverstopfung bekommt, sondern haben eben auch andere wichtige Faktoren. Wichtig ist, zu wissen, dass Vitamine und auch Spurenelemente und Enzyme nur eigentlich in der Kombination funktionieren, wenn man sie im ganzen Lebensmittel zu sich nimmt. Alleinige Gaben von Vitaminen, die synthetisch hergestellt sind, bringen gar nichts. Die können im Körper die Funktion nicht erfüllen, weil Kofaktoren dazu notwendig sind, damit die Vitamine richtig benutzt werden können. Und das bekommen wir eben nicht in dem Vitamin C aus der Dose, sondern nur in dem Orangenschnitz mit allem drumherum. Und deswegen bringt es nichts, wenn man jetzt die Vitalstoffe versucht, sich künstlich zuzuführen und dann ein gutes Gewissen hat. Das funktioniert so nicht. Der Körper reagiert darauf nicht. Er kann es nicht verwerten. Das bringt also nicht viel. Ich bin jetzt nicht allgemein dagegen, dass man, wenn man einen Mangel an etwas Bestimmten hat, dass man das für eine bestimmte Zeit, eine kurze Zeit mal von einem Präparat etwas nehmen muss. Ich möchte ja auch jetzt hier keine als Arzt jetzt irgendwie Therapie aufschreiben. Aber insgesamt braucht man keine Zusätze, keine Nahrungsergänzungsmittel. Ja, jetzt wollen wir mal auf die Lebensmittel nochmal genau eingehen. Erstmal die Folie mit dem kleinen Ausdruck. Genau, das ist jetzt nur, braucht man nicht lesen können, ist nur mal, um einen Überblick zu bekommen. Auf der linken Seite sind jetzt die Lebensmittel, die ersten drei Kategorien. Und dazu gehören also erstes das Lebensmittel so, wie es ist, der Apfel, das Getreidekorn. Danach kommt dann die Spalte, wo die Lebensmittel mechanisch verändert worden sind. Dazu gehören dann zum Beispiel geraspelte Salate oder den Obstsalat, den ich mir gemacht habe, oder auch das kaltgepresste Öl. Also ich habe mit dem Lebensmittel, was ich habe es mechanisch verändert. Und dann die dritte Kategorie sind dann fermentative Veränderungen, zum Beispiel Sauerkraut oder Gärsäfte. Dazu gehört auch Wein und Bier. Wir gehen aber nochmal genau drauf ein. Und dann kommen die erhitzten. Das sind dann die Nahrungsmittel, die sind also nicht mehr lebendig. Da ist ein Großteil der Vitalstoffe sind zerstört worden. Und das geschieht einmal durch Erhitzung, durch das Kochen. Zum anderen kann es eben auch durch Konservierung, also durch mehrfaches Erhitzen und dann auch durch Zufügen von gewissen Stoffen, dass es Langzeit haltbar gemacht werden kann. Und dann die letzte Kategorie sind die Präparate. Das hat eigentlich nichts mehr mit einem Lebensmittel zu tun. Das sind chemisch-synthetisch hergestellte Produkte, die wir dann genießen. Jetzt fangen wir nochmal ganz vorne an. Mal die nächste Folie bitte, da sieht man alles groß. Also, die wichtigsten natürlichen Lebensmittel sind eben das Getreide, Nüsse, Ölsaaten, wie man es auch sieht, oder jetzt zum Beispiel auch die Oliven und die Früchte, so naturbelassen, wie sie sind, und auch der Honig gehört dazu. Das Gemüse, wenn man es einfach so isst, die Karotte oder das Stück rote Beete oder den Kohlrabi, rohe Eier wären ein Lebensmittel. Sobald man sie dann kocht, ist es dann ein Nahrungsmittel. Sind sie nicht mehr lebendig, gehen einige Vitalstoffe gehen kaputt. Die Milch, solange sie roh ist und nicht pasteurisiert, nicht homogenisiert ist, also direkt vom Bauern, so wie sie ist. Und auch wenn man an Quellwasser rankommt, das ist ein Lebensmittel der ersten Kategorie, da ist noch gar nichts mit geschehen. Die zweite Kategorie, das sind dann die mechanisch veränderten Lebensmittel. Dazu gehören, wie erwähnt, die Öle. Oder wenn ich jetzt mir mein Frischkorngericht zubereite, darauf kommen wir nachher nochmal zu sprechen, dann muss ich ja mein Getreide mahlen oder ich muss es flocken und dann habe ich es mechanisch verändert. Aber es ist immer noch ein Lebensmittel, wo alles enthalten ist. Allerdings muss man es dann auch relativ bald verzehren, weil durch den Sauerstoff oxidieren die Vitamine und geht einiges kaputt. Das ist auch bei Salaten so, wenn man also Gemüse raspelt und dann lange stehen lässt, geht viel kaputt. Man kann dann einen Trick anwenden, man kann es dann mit Öl konservieren, dass man also, wenn man Kräuter hackt und die dann mit Öl begießt, dann halten sich die Vitalstoffe darin wieder. Und das mache ich zum Beispiel auch. Ich nehme also einmal die Woche, kaufe ich mir einen Bund Schnittlauch, einen Bund Petersilie und Dill und hacke das ganz klein und mache dann in Olivenöl, lege ich das ein und dann kann ich das für alle meine Salatsoßen oder Dips verwenden und habe eigentlich keinen großen Verlust an Vitalstoffen. Und sonst müsste ich das jedes Mal wieder neu machen, was dann natürlich ein größerer Zeitaufwand ist. Und man kann auch mal sich einen Salat herstellen und man sollte auch immer eigentlich die Salatsoße zuerst herstellen und den Salat dann hineinmachen, dass die Salate, also die Äpfel, die geriebenen oder die Karotten direkt in die Soße kommen, wo das Öl drin ist und damit wird so ein bisschen eine Art konserviert. Es ist natürlich auch gut, wenn man sich die Salate frisch zubereitet, aber es gibt auch manche Salate, die eignen sich dazu, dass man sie einfach auch mal bis abends oder bis zum nächsten Tag aufheben kann und dann kann man sie immer noch mit gutem Gewissen essen. Dann gehören Salate haben wir aus Früchten natürlich. Naturtrübe Säfte sind auch mechanisch verändert. Wenn man jetzt den ganzen Saft trinkt, also sprich alles, auch das, was im Trester ist oder das ganze Fruchtfleisch, dann hat man fast das ganze Lebensmittel, aber es bleibt doch immer einiges zurück. Säfte sind insgesamt, da bin ich das letzte Mal auch drauf eingegangen, nicht günstig, weil man kann viele Nährstoffe in relativ kurzer Zeit trinken. Also für ein Glas Karottensaft müsste ich ein Kilo Karotten essen und da bräuchte ich ein paar Stunden dazu. Aber das Glas kann ich in 2 Sekunden runtertrinken. Und der Körper wird eigentlich mit Nährstoffen überschwemmt und kann die gar nicht so schnell verarbeiten. Und es kommt dann auch zu Ungleichgewicht. Es ist nicht günstig. Natürlich kann man zu besonderen Anlässen und ab und zu mal einen Saft trinken, ohne davon krank zu werden. Davon spreche ich nicht. Aber es ist jetzt nicht was, wo man sagt, ich mag nicht so gern Orangen, ich trinke aber jeden Tag mein Glas Orangensaft, damit habe ich mir was Gutes getan. Das kann man so nicht sehen, weil eben doch viel verloren geht, wenn man den Saft presst. Und wenn, dann muss man es auch in ganz kleinen Schlücken trinken und so richtig langsam trinken. Bei Magen-Darm-Empfindlichen, die auf Vollwertkost umstellen, können Säfte Probleme machen. Die können dadurch Schwierigkeiten, Blähungen, Unwohlsein bekommen. Also in der Zeit, wo man dann auf Vollwertkost umstellt, sollte man die Säfte einfach weglassen, weil die Probleme machen können. Milchprodukte, die mechanisch verändert worden sind, wäre zum Beispiel die Butter aus Rohmilch. Gibt es eigentlich fast gar nicht mehr im Laden zu kaufen. Oder die Rohsahne, da wurde dann der Rahm abgeschöpft. Und das Leitungswasser gehört auch in diese Kategorie, solange wir noch kein Jod oder Fluor oder Chlor im Leitungswasser haben. In Deutschland gibt es jetzt einige Gebiete, das auch leider schon fluoridiert wird. Das ist also sehr traurig. Jod ist keins im Trinkwasser und Chlor ist eigentlich auch keins im Trinkwasser. Also unsere Trinkwasserqualität ist nicht schlecht. Man kann das Leitungswasser schon trinken. Man muss sich halt vor Ort einfach erkundigen, wie das eigene Leitungswasser ist. Aber ich weiß aus manchen Bezirken, dass jetzt Fluor beigegeben wird und das sollte man dann eigentlich vermeiden. Dann sollte man sich lieber ein Mineralwasser kaufen, was dann eben eher das Quellwasser ist, entspricht. Dann die dritte Kategorie sind eben Produkte, die durch Hefe oder durch Bakterien fermentativ verändert worden sind. Typisches Beispiel ist das Sauerkraut. Da wird ja das Kraut roh genommen, wird eingestampft mit Salz und das gärt dann, säuert und ist dadurch haltbar gemacht, ist aber ein Lebensmittel. Also die ganzen Vitalstoffe bleiben erhalten und es werden sogar einige neue gebildet. Auch wenn man dieses Frischkorngericht über Nacht stehen lässt, also Getreide, wenn man das frisch mahlt und dann über Nacht stehen lässt, werden einige neue Vitamine gebildet. Man kann es auch gleich essen, aber also es ist so oder so gut, es ist beides gut. Aber es entstehen eben durch Stehenlassen von Getreide, entstehen eben Gärungsvorgänge und dadurch auch zum Teil eine Aufwertung von den Lebensmitteln. Dann, wenn man, ja, Getreidebrei haben wir schon ungekocht aus Vollkorn, gerade mal die Folie ein bisschen hoch machen. Oder Fleisch, es gibt ja auch rohes Fleisch letztendlich, was nur geschabt ist oder Tartar, was also letztendlich mechanisch verändert worden ist. Das gehört dann eigentlich in die Gruppe vorne dran wieder. Wenn man Quark oder Käse aus Rohmilch bekommt, dann gehört das in die dritte Kategorie. Ist auch noch ein Lebensmittel und auch Wein und Bier gehören eigentlich in die Kategorie der dritten Klasse. Das sind Gärprodukte, sind noch Lebensmittel, sind also noch lebendig. Wir brauchen die lebendigen Lebensmittel um zur Gesunderhaltung des Körpers. Wenn wir uns nur mit Nahrungsmitteln ernähren, können wir den Körper letztendlich nicht gesund erhalten. Das reicht nicht aus. Da sind die Vitalstoffgehalt ist nicht ausreichend. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns sehr gut auskennen mit Lebensmitteln und Nahrungsmitteln, dass wir eben einfach auch wissen, dass wir am Tag genügend Lebensmittel zu uns nehmen. Und es ist erschreckend, wenn man weiß, dass in Deutschland 75% der Nahrung, die wir zu uns nehmen, industriell hergestellte Nahrung ist. Also nur 25% sind Lebensmittel und in den USA sind es zum Beispiel 95%, was die Menschen dort essen, ist industriell hergestellte Kost. Und wahrscheinlich fallen die 5% dann auf den Apfel oder die Banane oder das Salatblatt, was in ihrem Sandwich ist, was sie tagsüber essen, ab. Und das ist schon sehr, sehr erschreckend. Und wenn wir in den Supermarkt gehen, da ist genau das gleiche Bild. Da haben wir eine schöne Gemüse- und Obsttheke und der Rest ist eigentlich industriell hergestellte Nahrungsmittel, sind keine Lebensmittel mehr. Gut, dann die nächste Folie mal. Jetzt kommen die Nahrungsmittel. Wenn wir jetzt unser Brot aus Vollkorn selber backen, dann ist es trotzdem ein gutes Produkt. Also ist trotzdem zu empfehlen, dass wir das essen. Und es ist auch so, wir wissen von manchen Völkern, die haben ihr Brot zum Beispiel nur einmal im Jahr gebacken. Es ist also tatsächlich so, dass die einmal im Jahr Roggen gemahlen haben und dann ihr ganzes Roggenbrot gebacken haben. Und das hat dann das ganze Jahr gereicht. Ich weiß nicht genau, wie sie es gelagert haben. Aber durch den Backvorgang wird das sozusagen versiegelt. Das ist das Gleiche wie mit dem Öl. Die Vitalstoffe bleiben also erhalten. Und durch das Erhitzen geht nicht alles kaputt. Wenn man Brot backt, wird die Kruste sehr heiß, so heiß wie eben die Umgebungstemperatur. Aber im Inneren des Brotes wird es nie heißer als 95 Grad. Das heißt, viele Vitamine sind sehr hitzebeständig. Vitamin B ist zum Beispiel hitzebeständig bis 120 Grad. Das geht nicht kaputt, bleibt also alles erhalten. Was natürlich passiert, das Eiweiß, das natürliche pflanzliche Eiweiß im Getreide, das denaturiert schon bei niedrigen Temperaturen, schon bei 40, 43 Grad. Das kann man dadurch nicht verhindern. Aber die Vitalstoffe, die werden zum Großteil erhalten und dann auch sozusagen versiegelt. Also ein richtig gutes Vollkornbrot ist was sehr Wertvolles. Jetzt ist es aber so, dass wir dem Brot natürlich nicht trauen können, weil man kann kein Brot ansehen, ob es ein Vollkornbrot ist oder nicht, wenn man es nicht selber hergestellt hat. Die Brote in den Bäckereien, die sehr dunkel sind, da ist oft Malzzucker zugefügt, dass die Farbe eben dunkel wird. Wenn die sehr körnig sind, dann nehmen die oft Auszugsmehl und setzen dann noch ein paar Körner wieder zu. Und bei Brot ist es so, unter bestimmten Kategorien, also unter einer bestimmten Prozentsatz, muss man die Sachen, die man zufügt, nicht deklarieren. Und ich habe mal so einen kleinen Film gesehen, da haben sie gezeigt, wie Brot gemacht wird. Und dann gab es für so ein normales Brot, wo ich Mehl, sagen wir mal Salz, Hefe und Wasser benutze, hatten die 20 bis 30 Zutaten. Ein bisschen von dem, um es gehen zu lassen, ein bisschen von dem, damit es besser aussieht und ein bisschen von dem, weil ja da ist es zu viel gegangen, dass man das wieder rückgängig macht und dann ein bisschen von dem, damit es besser zusammenhält und ein bisschen von dem, damit die Kruste richtig wird und ein bisschen von dem, damit es nicht an der Teigmaschine hängen bleibt. Also es ist unglaublich. Und da wird Kreide, da wird alles Mögliche mit hineingetan und das muss nicht deklariert werden. Das muss nirgends stehen und das muss einem der Bäcker auch nicht sagen letztendlich. Und wenn ich nicht weiß, wo mein Bäcker das Mehl her hat, dann weiß ich nicht, ob es aus einem biologischen Anbau ist, wenn ich darauf Wert lege. Und ich weiß auch nicht, wie lange es gelagert wurde. Und wenn das Mehl mehr als 24 Stunden gelagert wird, es verliert. Jede Stunde, wo das Mehl einfach so offen dasteht, verliert es an Vitalstoffen, weil durch den Sauerstoff es eben zum Oxidationsprozess kommt und dadurch Vitalstoffe, Vitamine kaputt gehen. Also das Beste ist, das Mehl frisch zu mahlen und dann das Brot direkt zu backen. Und bei einigen Bäckereien kriegt man solches Brot. Aber es ist nicht einfach zu finden, es ist auch sehr teuer. Deswegen empfehle ich eigentlich, das Brot selber zu backen. Und da habe ich später noch ganz viele Tipps fürs Brotbacken. Dann, wenn man einen Brei sich macht, einen Grießbrei oder einen Vollkornbrei, auch gerade in der Säuglingsernährung, dann wird das Getreide kurz aufgekocht. Vorzugsweise tut man es dann gleich auf die Seite, lässt es noch ausquellen. Da gehen einige Vitalstoffe verloren, aber es ist trotzdem noch ein gutes Nahrungsmittel. Ist trotzdem was zu empfehlen ist, auf jeden Fall vorzuziehen, vor allen Fertigpulvern, die man nur noch anrühren muss. Und es wurde auch, also von der Kultur her, wenn man zurückgeht, es wurden schon immer Breie gegessen, gekocht und ungekocht in beiden Formen. Brot gibt es auch schon sehr, sehr lange. Früher hat man das Vollkornmehl mit Wasser angerührt und hat es auf so Steinen trocknen lassen. Und später hat man das dann erst erhitzt. Aber wie gesagt, innen drin, das bleibt ja erhalten, das Gute. Wenn man Fleisch kocht, dann ist es eben ein Nahrungsmittel, ist es nicht mehr roh. Fisch auch. Und die ganze Milch, die wir bekommen, ist auch nicht mehr, ist kein Lebensmittel mehr, sondern ein Nahrungsmittel. Da wird ja mit der Milch wird ja sehr viel gemacht. Die pasteurisierte Milch ist dann noch die beste Kategorie. Wenn man dann die Haarmilch oder sterilisierte Milch kauft, das sind dann eigentlich Nahrungsmittel, die eher gesundheitsschädlich sind. Sollte man also wirklich nicht zu sich nehmen. Bei dem Pasteurisierungsvorgang wird die Milch etwa 4 bis 10 Sekunden auf so 73 Grad erhitzt. Das kann man zu Hause gar nicht so gut hinbekommen. Das ist sehr schnell, aber es ist trotzdem schade, weil das Eiweiß in der Milch eben denaturiert. Aber man bekommt die Milch sehr schlecht als Rohmilch. Und beim Homogenisieren wird eben die Milch nochmal durch so ganz feine Düsen gedrückt, damit die Fettkügelchen sich zerteilen und dann die Milch nicht mehr aufrahmt, weil das sehr störend ist, wenn die Milch aufrahmt. Das ist nicht ganz unbedenklich. Also es gibt auch Studien, dass bestimmte Enzyme, die normalerweise in den Fettkügelchen innen drin sind, durch diesen Prozess des Homogenisierens nach außen kommen und dadurch nicht mehr geschützt sind. Und wenn dann die Milch in den Darm kommt, dass diese Enzyme direkt ins Blut aufgenommen werden können und sich dann an Gefäßen ablagern können und zu einer erhöhten Rate von Arteriosklerose führen können. Das ist jetzt noch nicht so allgemein in großen Studien bewiesen, aber es gibt auch Versuche dazu. Also es ist nicht ganz unbedenklich. Man sollte sowieso insgesamt nicht so viel Milch trinken. Man braucht die Milch ja nicht unbedingt, um sich gesund zu ernähren. Aber ich will einfach ein bisschen darauf hinweisen, auf die Gefahren, die eben bestehen bei den ganzen Nahrungsmitteln, die hergestellt werden. Dann gehört auch der Tee dazu, Extrakte eben und Brühen, wenn man sie herstellt aus Gemüse, wenn man Gemüse frisch abkocht und dann eine Gemüsebrühe sich selbst herstellt, das gehört dann in die vierte Kategorie. Gut, dann gehen wir weiter zum Konservieren. Dazu gehören jetzt Nahrungsmittel, die sich länger halten lassen als eben jetzt ein Brot backig. Das hält sich dann vielleicht 1 bis 2 Wochen, je nachdem, was für ein Brot es ist, oder 3 Wochen auch. Irgendwann wird es dann schimmelig. Wenn ich jetzt ein Knäckebrot backe, dann hält sich das länger. Das liegt daran, dass mehr Feuchtigkeit rausgenommen wird. Es wird dünn ausgerollt und wird heiß gebacken und dadurch ist fast das ganze Feuchtigkeitsgehalt hinaus und dadurch geht auch mehr kaputt, weil dann bleibt die 95 Grad im Inneren des Brotes sind natürlich da nicht mehr gewährleistet. Aber es lässt sich natürlich dann dafür auch monatelang aufbewahren. Und ich habe auch ein Knäckebrot gebacken und habe drüben ein Beispiel dafür. Das ist sehr lecker und ich backe das gerne. Ich kann das in eine Dose tun und wenn man zwischendurch mal was knabbern will oder die Kinder Hunger haben, ist das was ganz Tolles und es ist auch vollwertig. Aber es ist halt ist nicht mehr ganz so gut letztendlich wie das frische Brot, was man gebacken hat. Die guten Haferflocken, die man kaufen kann, gehören leider auch in die fünfte Kategorie. Die sind alle erhitzt worden und sind dann eine halbe Stunde werden alle Flocken, die man als Müsli noch so vollwertig, noch so Reformhaus kaufen kann, alle Flocken werden eine halbe Stunde erhitzt mit 100 Grad unter Dampf und werden danach erst geflockt. Das heißt, alles, was ich nicht selber flocke, ist eigentlich tot. Es ist kein lebendiges Lebensmittel mehr, es ist ein Nahrungsmittel. Und das kann noch so ganze kernige Flocken sein oder zarte Flocken, ist ganz egal, es ist erhitzt worden. Und es lässt sich auch lange halten. Es gehört also in die fünfte Kategorie. Vierte bis fünfte Kategorie muss man das zuordnen. Wenn ich jetzt Obst einkoche, ob ich selber einkoche oder ob ich eine Dose aufmache, dann habe ich eine Konserve. Viele setzen dann noch Zucker zu. Dann habe ich eben die Konserven, die sich sehr lange aufbewahren lassen oder Marmeladen. Gemüsekonserven kann ich natürlich herstellen. Die Haarmilch gehört dann in die fünfte Kategorie, lässt sich sehr lange halten. Und unten bei den Getränken haben wir eben verschiedene, auch Kunstweine oder auch, später haben wir dann auch die Destillate, wie zum Beispiel Alkohol lässt sich ja unbegrenzt zum Teil, je höher prozentig, desto länger aufbewahren. Dann mal die nächste Kategorie. Dann ganz am Schluss sind wir bei den Präparaten und das ist natürlich dann schon sehr bedenklich. Die Präparate sind industriell hergestellt. Da hat sich die Nahrungsmittelindustrie was ganz Tolles ausgedacht. Die Zutaten, die wir dazu gewinnen, sind natürlich natürlich. Wir haben zum Beispiel, wir stellen den Zucker her aus Zuckerrohr oder Zuckerrüben. Der wird aber so mehrfach umgearbeitet und extrahiert und raffiniert und dann wieder gebleicht und dann wird wieder irgendwas zugesetzt, dann wird es wieder entzogen und dann wird es kristallisiert und getrocknet und wieder erhitzt, dass am Schluss eben ein industriell hergestelltes Nahrungsmittel da ist, was konzentriert ist und was gesundheitsschädlich ist. Da gehört dann auch noch die ganze große Kategorie der genmanipulierten Nahrungsmittel dazu. Über die Auswirkungen können wir uns jetzt noch gar nicht unterhalten, weil wir das noch gar nicht abschätzen können, was da auf uns zukommt in der Zukunft, welche Auswirkungen das haben wird. Da liegen einfach noch keine Ergebnisse vor, weil das jetzt erst in den letzten Jahren auch zugelassen ist, dass zum Teil genmanipulierte Nahrungsmittel mit auf den Markt kommen. Die Nahrungsmittelindustrie ist inzwischen, das ist etwas sehr Raffiniertes geworden. Es gibt also sozusagen sogenannte Food Designer. Und das ist ein richtiger Beruf, der auch sehr schwer zu erlernen ist, weil man ja etwas herstellen möchte, was genau so schmeckt und sich auf der Zunge genau so anfühlt, dass der Verbraucher es kaufen möchte. Also wenn ich jetzt eine Mayonnaise herstelle, ganz natürlich aus kaltgepresstem Öl und Eiern und ein bisschen Senf und vielleicht eine Prise Honig und Salz, dann habe ich meine Mayonnaise. Und jetzt ist ja aber dieser Wahn, ich darf kein Fett zu mir nehmen. Und man stellt jetzt eine sozusagen wenig Fett-Mayonnaise her. Und die muss ja jetzt genauso schmecken wie die echte Mayonnaise. Und das ist natürlich sehr schwierig. Und da muss man sich wirklich was einfallen lassen, damit das genauso schmeckt. Und da werden so viele tausend Stoffe kreiert und zugefügt, das kann man sich gar nicht vorstellen, was da alles auf dem Sektor passiert. Es gibt ein gutes Buch, das heißt Die Suppe lügt nicht. Und da wird es so ein bisschen beschrieben. Die Suppe lügt. Dass wir eben als, wir als Verbraucher, wir können nicht sagen, was in einem Nahrungsmittel drin ist. Die Fruchtstückchen im Joghurt, im Fruchtjoghurt, sind nie Fruchtstückchen. Eine Erdbeere, die ich in einen Joghurt hineinrühre, ist spätestens nach 3 Stunden verschwunden. Die löst sich einfach in Wohlgefallen auf. Wenn ich aber den Joghurt aus dem Geschäft kaufe, dann ist der hergestellt worden, dann ist er von der Herstellung zum Verbraucher, also zum Laden gekommen, dann steht er da erstmal eine Woche, dann kaufe ich den und dann steht er bei mir nochmal eine Woche im Kühlschrank, dann esse ich den Joghurt. Und dann habe ich dieses Erdbeerstückchen auf der Zunge, schmeckt wie eine richtige Erdbeere, ganz toll, ist auch so ein bisschen rötlich. Das wird aus Sägespänen hergestellt. Die meisten Fruchtstückchen im Joghurt werden aus Sägespänen hergestellt und dann noch verschiedene Aromastoffe und Farbstoffe und dann haben wir die schönen leckeren Fruchtstückchen im Joghurt. Also man kann wirklich nichts mehr trauen, es ist ganz, ganz traurig. Und wenn man da mal bestimmte Studien anstellt und das ein bisschen nachforscht, dann wird es einem ganz schlecht. Man kann eigentlich nur noch dem trauen, was man selber zu Hause herstellt. Die Auszugsmehle sind natürlich auch eine große Gefahr. Und da bin ich ja genau in dem letzten Vortrag drauf eingegangen. Dadurch, dass eben Vitamin B1 hauptsächlich zum Abbau von Kohlenhydraten benötigt wird, jeder Schritt, der in der Zelle passiert, um Kohlenhydrate abzubauen, jede Stufe, die ein Kohlenhydrat durchlaufen muss im Körper, um letztendlich zu Wasser und Kohlensäure abgebaut zu werden. Also wir haben letztendlich kein Endprodukt. Wir haben Wasser, das braucht der Körper ja, und wir können den Rest abatmen, wenn wir Kohlenhydrate zu uns nehmen. Braucht Vitamin B1. Und wenn das nicht vorhanden ist, kommt es zu Stufen dazwischen und wird als Fett abgelagert, dann kommt es zur Fettsucht oder es kommt zu Zellschädigungen. Es kommt diese ganzen Krankheiten, das ist ein chronischer Vitaminmangel, ein chronischer Vitalstoffmangel. Diese Krankheiten, die ich vorhin aufgelistet habe, diese neuen Kategorien, die kommen zustande durch diesen Langzeit-Vitalstoffmangel, weil der Körper in den Funktionen die Nahrungsmittel nicht mehr so verarbeiten kann, wie es ursprünglich gedacht war und dann eben zu Fehlleistungen in den verschiedenen Zellen, in den Organen es kommen kann. Und dadurch kommt es zu diesen ganzen Krankheiten. Und dann haben wir unten die ganz schlimme Kategorie der Milchpräparate, wo natürlich unsere gute Säuglingsnahrung dazu gehört. Und das ist natürlich sehr traurig, wenn man sich das überlegt, dass man entweder die Muttermilch gibt, welches ja ein Lebensmittel ist, erste Kategorie, nicht verändert, nicht erhitzt, nicht mechanisch irgendwie verändert. Und wenn das nicht klappt, dann geben wir das Pulver aus der Dose mit Wasser angerührt und damit tun wir unseren kleinen Kindern nichts Gutes. Das macht eben eher krank und kann auch viele Schäden später dann hervorrufen. Trockenmilch ist ja auch ein ganz großes Produkt. Und das Wichtigste zu wissen, man muss als Verbraucher ganz kritisch werden. Man muss wirklich alles hinterfragen. Man muss die Schilder ganz genau lesen. Es ist fast überall Zucker drin. Zucker ist billig und Zucker ist ein Füllmittel. Und es wird überall reingepackt, um einfach mehr zu haben und es dadurch das Produkt vielleicht billiger zu machen oder mehr Gewinnspanne zu haben. Die Nahrungsmittelindustrie ist ja eine riesen Maschinerie und die sind ja nicht daran interessiert, dass wir wieder unser Brot selber backen und nicht mehr ihre ganzen Fertigprodukte, die ja wirklich 95% unserer Supermärkte füllen. Die sind ja in keinster Weise daran interessiert, dass wir das nicht mehr kaufen, weil davon leben die ja. Und die sitzen am längeren Hebel, die sitzen am Geld und die machen alles, um Studien, die das Gegenteil beweisen, niederzumachen, dass sie gar nicht erst veröffentlicht werden. Oder dass Leute mundtot gemacht werden. Also Dr. Brucker werden ja jetzt noch, obwohl er jetzt gestorben schon ist, werden ihm Sachen angehängt, die überhaupt nicht wahr sind, einfach um ihn wegzuräumen, damit die Leute nicht glauben, was er geschrieben hat, was er herausgefunden hat, weil sie wollen das Geld verdienen. Und dazu gehört auch die Pharmaindustrie. Die ist interessiert daran, dass wir impfen, die ist interessiert daran, dass wir Medikamente nehmen, aber nicht ganz gesund dadurch werden, dass wir ein anderes Präparat nehmen müssen. Die sind daran interessiert letztendlich, dass wir diese Präparate, diese Produkte weiternehmen. Und die werden alles tun, damit das auch weiter so läuft. Und die sitzen am längeren Hebel, weil die einfach mehr Geld dahinter steckt. Und wir können uns eigentlich nur schützen, indem wir wieder ganz wie Detektive sensibel werden und alles genau hinterfragen und einfach nichts glauben. Ganz kritisch werden und versuchen, vieles selber herzustellen. So, jetzt machen wir ein bisschen mal ein praktisches Beispiel. Jetzt legen wir nochmal die erste Tabelle auf, die so ein bisschen klein gedruckt ist. Aber kann man das von hinten so ein bisschen sehen, so grob, noch um nochmal zuzuteilen? So ein bisschen kann man sehen, ne? Das haben ja jetzt auch alle gehört, um was es geht. Jeder hat sich das jetzt eingeprägt. In dieser Broschüre ist diese Collat-Tabelle auch nochmal aufgeführt. Collat hat ja diese Lebensmittel- und Nahrungsmittelkategorie eingeführt und das steht hier auch nochmal drin. Die gibt es hinten auch zu kaufen, wer sie noch nicht hat, von dem Vortrag letztes Mal. So, wir machen jetzt ein ganz praktisches Beispiel. Ich habe verschiedene Lebens- und Nahrungsmittel mitgebracht. Ich werde sie jetzt immer zeigen. Und Sie dürfen dann alle sagen, wozu es gehört. Mal gucken. Also als erstes habe ich hier ein schönes Stück Knäckebrot gekauft. Vollkorn mit Sesam drauf. Wo würden wir es hinstecken? Konserviert, genau, Kategorie 5. Dann habe ich hier meinen kaltgeschleuderten Honig. 1, 2, 2. Ich habe mir das auch überlegt. Er steht zwar bei 1 drauf, gehört aber eigentlich zwischen 1 und 2, weil er ist geschleudert worden. Er ist also letztendlich mechanisch verändert. Beim Honig, ganz wichtig zu gucken, es soll draufstehen, dass er kalt geschleudert wurde. Alles andere ist erhitzt worden, ist also kein Lebensmittel mehr und meistens wird dann auch Zucker zugefügt. Der gute Langnese-Honig hat einen ganz hohen Zuckeranteil, ist also kein reiner Honig. Ich will keine Werbung machen, aber es gibt einige Naturkostläden, wie auch zum Beispiel Annatürer oder Fullhorn, wo der Honig wirklich erschwinglich ist. Der E-Markt führt auch manche Marken, den kann man bezahlen. Das ist also nicht so teuer. Da kostet so ein großes Glas hier mit einem Kilo Honig, kostet 9,75 Mark oder so, also 4,70 €. Das ist noch erschwinglich. Cashews, Nüsse, klein gehackt. 2? Falsch. Da sind erhitzt worden. Es gibt keine Cashews, die nicht erhitzt oder geröstet werden. Schmecken ganz scheußlich, wenn man sie roh essen würde. Kann man natürlich nicht wissen. Ist Kategorie 4 sozusagen. Einmal erhitzt. Trockene Bohnen. 1, 2, 3. Also sind getrocknet, ich würde sagen, ist ja Kategorie 2. Jetzt, was mache ich aber mit den Bohnen? Einweichen. Und dann muss ich sie ja kochen. Schade. Man kann sie aber auch roh essen. Also man kann die Hülsenfrüchte kann man gut keimen. Es eignen sich fast alle Hülsenfrüchte zum Keimen. Die Kichererbsen schmecken hervorragend. Linsen oder auch so Bohnen kann man in so einem Keimgerät keimen, das zeige ich nachher. Und dann kann man die auf den Salat streuen, ein paar. Nicht eine ganze Handvoll, nicht ein ganzes Gericht Bohnen gekeimt, aber so 2, 3 auf dem Salat, schmeckt total lecker. Aber man kann die natürlich auch kochen, so hat sie Gott ja auch geschaffen, die Bohnen, dass man sie nachher kocht und dann eine leckere Suppe draus macht, schmeckt dann auch gut. Kernige Haferflocken, Reformhaus. 2? Falsch. 4? 5, würde ich sogar sagen. Haltbar gemacht durch Erhitzen und dann auch noch mechanisch verändert. Und sie sind meistens, also durch dieses lange Erhitzen sind sie konserviert letztendlich. Die lassen sich ein Jahr gut aufbewahren, ohne schlecht zu werden. Ein Ei?
1.
Wer isst gerne rohe Eier? Ich. Ich nicht. Ins Eis, genau, im Eis. Also ich mache selber Eis, da mache ich ein rohes Ei ab und zu mal hinein. Ja? In der Mayonnaise kann man rohe Eier verwenden. Wenn man jetzt ein weich gekochtes Ei hat, dann ist außen das Weiße ist denaturiert und das Gelbe ist ja noch flüssig. Ist nicht schlecht. Also man kann ruhig mal ein Ei essen, man darf es auch kochen. Aber wenn es roh ist, ist natürlich am besten. Vollkornmehl, gestern gemahlen, 2. Das habe ich, wenn ich Brot back oder wenn ich Soßen eindicke und es bleibt was übrig, dann schmeiße ich das natürlich nicht weg, das ist ja schade. Dann mache ich das in so ein Glas und wenn ich das nächste Mal dann irgendeine Sahnesoße mache, dann nehme ich das wieder zum Eindicken. Klar gehen da ein paar Vitamine verloren, aber wir wollen ja das Geld auch nicht zum Fenster rausschmeißen. Also das darf man dann schon machen. Ich habe es ja selber gemahlen und ich möchte es ja auch aufbrauchen. Der gute Senf? 6. Ist auch Zucker drin. Leider. In den meisten Senfsorten ist Zucker drin. Man kann Senf selber herstellen. In dem Buch Streicheleinheiten ist Senf drin, ich habe es schon gemacht. Meiner war am Anfang wahnsinnig scharf, dann habe ich ein halbes Jahr in den Kühlschrank verbannt und habe ihn nicht mehr angeguckt und dann hat er hervorragend geschmeckt. Der wird also mit der Zeit milder, aber mir hat vorhin jemand gesagt, dass er gleich gut schmeckt. Aber es macht Spaß. Es gibt Senf auch ohne Zucker, findet man. Muss man ein bisschen rumgucken. Lecker. 6. Dazu muss ich eine kurze Geschichte erzählen. Ich habe in meinem letzten Seminar einen 75-jährigen Zahnarzt kennengelernt. Der ist noch jetzt total fit, praktiziert immer noch bei seiner Tochter. Er darf ja nicht mehr von der Krankenversicherung her, aber er praktiziert bei seiner Tochter in der Praxis ohne Geld. Hauptsache, er darf noch arbeiten. Das ist ein total irrer Typ. Ist ganz klein und drahtig, geht jeden Abend um 6:30 ins Bett und schläft bis um 11:30 und dann steht er wieder auf. Und das macht er seit 20 Jahren. Schläft also nur 4 Stunden und er hat gesagt, der Schlaf vor Mitternacht zählt dreifach. Und dann hat er zur Demonstration, hat er gezeigt, dann geht er 1 Stunde walken, so richtig gut. Und dann hat er sich bis auf die Unterhose ausgezogen und hat uns gezeigt, wie da die Muskeln alle trainiert werden. Und also der ist absolut, absolut super. Und der hat uns dann Geschichten erzählt. Er hat, und das fand ich schon sehr erstaunlich, er hat als Zahnarzt lange gearbeitet und eines Tages riefen sie aus dem Krankenhaus an und haben gesagt, Felix, komm zu uns, wir haben hier ein großes Problem. Das eine Mädchen hat ganz schlechte Zähne. Und dann ist er hin, hat sich das Mädchen angeguckt und die hatte wirklich den ganzen Mund voller kariatöser Zähne. Also überall waren sie schon schwarz und weggefressen. Und er erzählt es dann viel besser, hat dann gedacht, ha, da stimmt was nicht. Und hat dann natürlich gleich mal das Bettkästchen aufgemacht, voller Süßigkeiten. Und dann hat er gesagt, warum liegt die denn hier im Krankenhaus? Ja, die hat sich das Bein gebrochen. Ja, wie lange liegt die denn hier schon? 1 Jahr. Was? 1 Jahr, weil sie das Bein gebrochen hat, kann ich nicht glauben. Doch, ja, wie kommt es denn? Ein Bein heilt doch in 4 bis 6 Wochen aus. Die kinderchirurgischen Schwestern wissen das alle sehr gut. Ja, bei ihr halt nicht. Wir machen jeden Monat Röntgenkontrolle, es tut sich gar nichts. Und dann hat er gesagt, darf ich einen Versuch machen? Ich bringe diesem Kind 4-mal am Tag das Essen und ihr nehmt alles weg, was es im Krankenhaus zu essen bekommt. Das Nachtkästchen wird ausgeräumt, es gibt keine Süßigkeiten mehr, gar nichts. Die Karies, das wissen wir, ist einmal von innen verursacht durch solche guten, leckeren Getränke, aber auch eben durch das, was im Mund um die Zähne herumspült. Aber der Knochen kann auch nicht heilen durch den hohen Zuckerverbrauch. Und er hat dann diesem Kind 4-mal am Tag frisch Nahrung gebracht, also so Frischkornflocken frisch selber gemacht und Salate, Vollkornbrot, eine gute Milch, eine gute Butter und hat Gemüse alles selber gemacht. Und dieses Mädchen war auch inzwischen schon ziemlich aggressiv, hatte keine Lust auf gar nichts mehr. Ich meine, wenn ich ein Jahr im Krankenhaus liegen würde, hätte ich wahrscheinlich auch keine Lust mehr. Und nach 2 Wochen hat sie wieder Interesse bekommen. Dann hat sie gesagt, sie möchte jetzt, dass der Lehrer wieder kommt, sie möchte jetzt wieder Schule haben. Und sie ist also richtig aufgeblüht wieder. Nach 4 Wochen hat sie laufend das Krankenhaus verlassen. Was also 1 Jahr nicht geklappt hat, weil sie so viele Süßigkeiten gegessen hat und die Krankenhausnahrung ihr eben nicht die Vitalstoffe gegeben hat, ist ein Extremfall, sicherlich. Aber hat 4 Wochen gedauert mit vitalstoffreicher Vollwertkost. Getrocknetes Basilikum? 2, ja. Also kann man Gewürze in der Vollwertküche viel und reichlich. Je mehr, desto besser. Salz, sparsam, Gewürze reichlich. Salz ist kein Gewürz. Salz ist gut. Eine Kartoffel ohne Salz schmeckt nicht, aber man sollte es sparsam verwenden. Und wenn wir schon vom Salz sprechen, man sollte kein jodiertes und kein fluoriertes Salz benutzen. Das beste Salz ist einfach Meeressalz. Gibt es auch im Naturkostladen. Und wenn man Gemüsebrühen kauft, die zwar auch in Kategorie 6 gehören, weil es Präparate sind, aber dann trotzdem drauf gucken, dass kein Zucker drin ist und dass kein jodiertes Meeressalz genommen wurde. So, das war es soweit. Also ihr habt gesehen, ihr habt sehr gut gelernt. Wunderbar, wirklich toll. Und so kann man einfach sich, wenn man jetzt mal in den Supermarkt geht das nächste Mal, kann man ja mal ein bisschen das Spielchen spielen und gucken, ob man schon alles zuordnen kann. Und das hilft, also das Wichtigste ist halt zu unterscheiden, Lebensmittel, Nahrungsmittel. Das ist das Wichtigste.
Ich glaube, 75% von das, was in Deutschland...
Das habe ich vorhin gesagt.
Kategorie 6.
Industriell hergestellte, ja, Nahrungsmittel, genau. 75% in Deutschland. Gut, jetzt gehen wir weiter. Wir haben es letzte Mal im letzten Vortrag auch über die 4 Speisen, die wir meiden sollen und die 4 Speisen, die wir essen sollen, gesprochen. Und da wollen wir jetzt noch mal ganz kurz drauf eingehen. Also wir machen erst die, die wir meiden sollen. Gut. Und kannst du es unten abdecken? Gut. Wir sollen alle Speisen meiden, wo Auszugsmehl drin ist. Und ich habe diese Tabelle habe ich auch hinten nochmal ausgelegt. Die kann man sich einfach so mitnehmen, wer das möchte, wer das letzte Mal sich nicht mitgenommen hat. Dazu gehören alle Kuchen, alle Graubrot, Weißbrot, Knäckebrot, Brötchen aus Auszugsmehlen hergestellt. Viele sogenannte Vollkornprodukte sind eben leider doch aus Auszugsmehlen hergestellt. Und vom Brot, das habe ich ja schon erklärt. Also da sollen wir wirklich versuchen, so weit wie möglich die Finger wegzulassen. Dann sollen wir alle Nahrungsmittel meiden, die eben Fabrikzucker enthalten, weil das ja der Haupt, also raffinierte Kohlenhydrate und Fabrikzucker sind die Hauptursachen für Erkrankungen, für die ernährungsbedingten Krankungen. Das Einzige, was dann noch dazu kommt, ist der hohe Konsum an tierischem Eiweiß. Das kann bei manchen Erkrankungen auch noch ein Auslösefaktor mit sein, aber nicht bei allen. Aber die raffinierten Kohlenhydrate, die isolierten Kohlenhydrate, sprich die Auszugsmehle und Zucker, sind die Hauptfaktoren. Und da muss man wirklich auf die Zettel gucken. Ketchup, überall ist Zucker drin. Also wirklich in allen Sachen ist Zucker drin. Und dann heißt es ja immer, wenn es nicht das Erste ist, was hinten drauf steht, dann ist es nicht die höchste Konzentration. Das ist aber ganz einfach. Man kann den Zucker ja dann aufteilen. Dann steht dann eben zum Beispiel Kirschmarmelade. Erste Zutat Kirschen. Zweite Zutat Glucose. Dritte Zutat Dextrose. Vierte Zutat Agavendicksaft. Fünfte Zutat Fruchtzucker. Und dann irgendwann haben wir dann so viel Zucker, dass es eigentlich doch die 90% ausmacht. Und die Kirschen hat die Marmelade vielleicht irgendwann mal gesehen oder davon geträumt. Ob die wirklich drin sind, wissen wir nicht. Gut, das sollte man auf jeden Fall meiden. Und ich habe es schon erzählt, Zucker ist ein Kalkräuber. Zucker macht süchtig, Zucker macht die ganzen Erkrankungen. Die Infektanfälligkeit ist ganz wichtig. Dann die raffinierten Fette sollen wir meiden. Und dazu gehören eben die gewöhnlichen Öle, die nicht kalt gepresst sind, die Margarine, Biskuit, die normale Mayonnaise. Ich will es gar nicht alles erwähnen, ich will lieber nachher sagen, was wir essen sollen. Und dann Obst- und Gemüsesäfte können eben für Magen-Darm-Empfindliche ein Problem sein. Und von Übersäfte haben wir ja schon gesprochen. Gut, dann die vier Sachen, die wir essen sollen. Wir sollen Vollkornprodukte essen, Vollkornbrote und am besten verschiedene Sorten und am besten eben das selbstgebackene Brot. Dann Vollkornreis, Vollkornnudeln, Kuchen und Kekse aus Vollkornmehl hergestellt, ist alles kein Problem. Ich fand, also wie ich auf Vollwertkost umgestellt habe, ich fand es gar nicht so schwierig. Jetzt das Brot muss man selber backen oder muss man irgendwo kaufen. Aber den weißen Reis habe ich durch Vollkornreis, also durch Vollwertreis ersetzt, die weißen Nudeln durch Vollkornnudeln. Und Kuchen habe ich von da an mit Vollkornmehl ganz fein gemahlen und Honig gebacken. Also es ist einfach nur ein Austausch. Es ist jetzt nicht, dass man das alles nicht mehr essen kann, man muss es nur anders herstellen. Dann sollte man jeden Tag ein Frischkorngericht essen. Und der Grund ja dafür ist, dass das pflanzliche Eiweiß im Frischkorngericht nicht denaturiert ist, dass es also noch so ist und so die Lebendigkeit hat, wie es in dem frischen Korn ist. Und das ist ganz, ganz wichtig für die Gesundheit, dass wir eben einen Teil von dem pflanzlichen Eiweiß, was wir zu uns nehmen, in roher und in naturbelassener Form zu uns nehmen. Ich habe es erklärt mit dem Ei. Wenn wir das Ei kochen, gerinnt das Eiweiß. Das heißt, es passiert eine Strukturveränderung mit dem Eiweiß und der Körper kann das Eiweiß nicht mehr so gut aufnehmen und es kann nicht mehr die lebendige Funktion im Körper erfüllen. Und naturbelassenes, nicht, also natives Eiweiß ist in Obst und Gemüse, aber eben auch im Getreide vorhanden. Und deswegen soll man jeden Tag einen gewissen Getreideanteil roh verzehren. Gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Und ich werde jetzt gleich mal darauf eingehen, das kommt nachher nochmal. Ich habe für den Abend heute so ein kleines Rezeptbuch zusammengestellt. Und da stehen auch die drei Arten drin, wie man diese Frischkornflocken verzehren kann. Also der Brucker schreibt, dass man eben frisches Getreide, verschiedene Sorten oder eine Sorte, man soll es mahlen, grob oder fein, wie man das gerne möchte. Dann in Wasser ein bisschen einweichen, so dass nicht kein großer Überschuss ist, also dass man kein Wasser abgießen muss. Über Nacht 5 bis 12 Stunden stehen lassen und dann genussverzehrfähig machen. Und zwar tut man dazu Obst beifügen, einen geriebenen Apfel, Banane, Orangen, Weintrauben, wie man Lust hat. Geriebene Nüsse, einen Esslöffel, ein bisschen Sahne, ein bisschen Zitronensaft und bei Bedarf auch mal ein bisschen Honig. Das ist so das klassische Frischkorngericht, auch Frischkornbrei genannt. Hört sich nicht so toll an, Frischkorngericht hört sich schon besser an. Das schmeckt sehr lecker, wobei auf Dauer könnte ich es nicht essen, weil ich da einfach zu wenig zum Beißen habe. Was ich mache, ich flocke mir das Getreide und ich zeige das nachher mal. Also wenn man das Getreide statt zu mahlen, bei einer Mühle wird es ja gemahlen, wenn man es flockt, es wird gequetscht. Und dann kann man Weizenflocken, Gerstenflocken, Roggenflocken, Haferflocken, Dinkel, man kann jedes Getreide letztendlich flocken. Ich flocke mir also morgens 3 Esslöffel Getreide und dann mache ich Nüsse dazu, geriebene, gehackte, und da wechsle ich ab, mal Mandeln, mal Haselnüsse, mal Cashews, mal nehme ich, was war da drin? Cashews, ja, also verschiedene Nüsse, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne sind ganz lecker, Buchweizen schmeckt sehr lecker, ist ja keine Nuss, ist auch kein Getreide, ist nochmal eine andere Kategorie, aber das kann man einfach so verzehren ins Müsli rein, das schmeckt wie Nuss, das ist so klein, das sind diese kleinen Dreiecke, schmeckt ganz lecker. Und dann mache ich da so ein bisschen Wasser drüber, so 2-3 Esslöffel, während ich mein Obst schnippel, kann das so ein bisschen feucht werden und dann schneide ich mir frisches Obst drauf und das mache ich nach Saison, was ich auch Lust habe. Im Sommer natürlich die tollen Beerenfrüchte und Erdbeeren und Heidelbeeren, Himbeeren. Im Winter gibt es jetzt halt viele Äpfel und auch mal Orangen, gibt es ja jetzt gute Bananen. Also jegliches Obst, zu was man Lust hat, und dann gieße ich einfach ein bisschen flüssige Sahne drüber und es schmeckt wirklich ganz, ganz lecker. Ich habe das Rezept hier auch reingeschrieben und auch unsere Kinder essen das. Also wir sind jetzt schon auch bei jedem zweiten Tag, wo sie es anstandslos essen. Jeden Tag ist noch ein bisschen Fühl. Habe ich gesagt, Sahne drüber? Doch, habe ich erzählt. Okay. Nicht aufpassen. Viele sagen, natürlich kann ich das nicht mit Milch oder Joghurt oder Quark essen. Theoretisch natürlich schon, aber es kann Unverträglichkeiten machen. Also das Getreide mit den tierischen Eiweißprodukten und Sahne gehört ja nicht dazu, weil Sahne so einen hohen Fettanteil hat. Das Getreide mit Joghurt oder Quark kann Probleme machen, kann zu Blähungen führen, kann zu Bauchschmerzen führen. Manche vertragen es, manche vertragen es nicht. Also es ist nicht auf Dauer empfehlenswert, aber man kann es natürlich mal machen. Und dann die dritte Möglichkeit ist, dass man das Getreide keimen lässt. Das steht auch genau drin, wie man das keimen lässt. Und dann kann man es genau mit den gleichen Zutaten auch zu einem Frischkorngericht verarbeiten. Man muss einfach finden, wie oft möchte ich das die Woche essen. Am besten natürlich jeden Tag. Und wie schmeckt es mir am besten? Wie essen es meine Kinder gerne? Und einfach ein bisschen rumexperimentieren und dann den eigenen Weg finden. Dann sollte man jeden Tag eine Frischkostbeilage essen. Und das ist eben Salate in Form von rohem Gemüse. Und also man kann ja jegliches Gemüse, Paprika, Tomaten, Gurken, Karotten, kann man ja klein schneiden, raspeln und eine ganz normale Essigölsoße darüber machen, das kennt ja jeder. Man kann aber auch so richtige Rohkostsalate herstellen. Also ich habe zum Beispiel in diesem kleinen Rezeptbuch, habe ich glaube, es sind 5 oder 6 Salate drin. Die sind schon fertig, also zum Beispiel mit Weißkohl und Paprika und ein bisschen Schafskäse und eine Marinade. Und das hält sich dann auch mal gut 2-3 Tage im Kühlschrank und ist so ein richtiger schöner Rohkostsalat. Und mein Mann findet das ganz toll, wenn ich das habe. Dann kann er nämlich einfach an den Kühlschrank gehen und sich das aufladen und man muss nicht erst jetzt anfangen zu raspeln und zu schnippeln. So, also man kann ja immer 1-2 Sachen vielleicht auf Vorrat haben und das andere dann frisch machen, je nachdem, wie groß die Familie halt auch ist. Und ich mache die Salatsoßen immer im großen halben Liter Pottich, mache ich immer fertig, und da sind auch Rezepte für eine Grundsalatsoße drin und wie man die dann abändern kann mit bisschen Sahne oder mit Curry oder mit Schmand, eben wie man sie dann verändern kann. Und da mache ich auch meine frischen Kräuter immer rein in diese Salatsoßen. Das heißt, wenn ich dann einen Salat mache, dann brauche ich wirklich nur das aus dem Kühlschrank holen, die Sachen auf den Teller anrichten und gieße die fertige Soße drüber. Ist kein großer Zeitaufwand. Und je nachdem, wie groß die Familie ist, hält es. Aber so eine Salatsoße hält sich gut 1-2 Wochen im Kühlschrank, ohne dass es schlecht wird, weil es ist ja Essig und Öl drin oder Zitronensaft. Das sind ja Sachen, die jetzt nicht schlecht werden. Und auch mit Schmand oder Sahne angemacht werden, die Salatsoße nicht schlecht. Dann sollte man das eben jeden Tag essen, am besten zu den 2 Mahlzeiten dann eben abends dazu, einen gewissen Anteil immer. Man kann auch nur Frischkost essen, aber dass man eben einen gewissen rohen Anteil auch hat. Und dann ganz wichtig sind die naturbelassenen Fette. Dazu gehören die ganzen kaltgepressten Öle, Sonnenblumenöl, Olivenöl, damit kann man auch hervorragend backen und braten und kochen. Und wenn man sich was ganz Gutes tun will für Salatsoßen, kann man sich ein Sesamöl oder ein Kürbiskernöl oder ein Walnussöl leisten. Die sind wahnsinnig teuer, schmecken aber natürlich schon ganz, ganz fantastisch. Und dann gehört dazu auch die Butter. Und bei der Butter ist es jetzt so, am besten deutsche Markenbutter und die Sauerrahmbutter oder die Süßrahmbutter. Die sind wertvoller als die mild gesäuerte Butter, weil bei der Süßrahm- und Sauerrahmbutter, also Süßrahmbutter wird direkt aus dem süßen Rahm, bei der Sauerrahmbutter werden lebendige Bakterienkulturen zugesetzt, bei der mild gesäuerten werden industriell hergestellte Bakterienkulturen zugesetzt hinterher. Die ist also nicht ganz so wertvoll. Man kann sie auch essen, aber Süß- oder Sauerrahmbutter sind wertvoller. Und je nachdem, wie der Geldbeutel bestückt ist, kann man es entweder vom Naturkostladen sich holen, kostet es halt eine Mark, zwei mehr, oder aus einem normalen Supermarkt. Sahne sollte man versuchen, die Sahne, die keine Zusätze hat. Also jede Sahne, die nur 30% Fett hat, hat Carrageen als Zusatz. Lieber dann die aus der Flasche, wo eben der Fettgehalt 32% ist. Wobei auch da, also die Sahne sollte richtig dick aufrahmen. Wenn man die lange stehen lässt, sollte richtig dicker Rahmpropf sein. Wenn der Rahmpropf nur ein paar Millimeter ist, dann wurde auch da schon Carrageen zugefügt. Das muss in einer bestimmten Menge auch nicht deklariert werden. Und ich weiß, dass manche von den Firmen, die früher richtig dicke Rahmpröpfe gehabt haben, dass die jetzt auch ein bisschen Carrageen zusetzen. Carrageen ist jetzt nicht so schädlich, ist aber halt wieder ein Zusatzstoff, der der Sahne zugefügt wird, dass er nicht aufrahmt. Und diese naturbelassenen Fette, die kann man letztendlich unbeschränkt viel essen. Also da braucht man auch keine Angst haben, dass man davon dick wird. Die bewirken ja, dass der Stoffwechsel richtig funktionieren kann und werden dann auch vollständig letztendlich abgebaut. Was? Ja, ich komme jetzt gleich dazu. So, jetzt werde ich noch ganz kurz ein paar Geräte zeigen, die ich so selber zu Hause benutze. Und ich möchte jetzt also noch mal ein bisschen auf dieses Heftchen eingehen. Ich habe jetzt darin 35 Rezepte zusammengestellt. Das sind alles Rezepte, die funktionieren. Das sind alle erprobt und sind wirklich auch einfache Rezepte. Das kommt mal weg. Nee, kannst du mal kurz ausmachen. Ich habe darin ein Toastbrot, das hatte ich das letzte Mal dabei, ein Sauerteigbrot, dann ein schnelles Körnerbrot und das habe ich heute mitgebracht hinten. Das ist wirklich idiotensicher. Da kann man nichts falsch machen. Man muss es nur zusammenrühren, in die Form füllen und es gelingt. Das haben auch schon viele ausprobiert. Dann habe ich das Knäckebrot drin, das habe ich auch gebacken, habe es hinten hingestellt. Dann habe ich Dinkelbrötchen, da habe ich auch, ich habe sie heute klein gemacht, damit sich jeder so ein kleines Brötchen nehmen kann. Und auch das Brot hinten, man kann es zerteilen und sich ein Stück nehmen. Man muss nicht eine ganze Scheibe essen, wenn man nicht so viel Hunger hat. Einfach mal zum Probieren. Und also die Rezepte sind alle, alles, was es heute hinten gibt, ist auch in diesem Rezeptbuch enthalten. Dann habe ich auch für die, die ein bisschen mehr Muße und Zeit haben, wie man Laugenbrezeln herstellt. Ist ja gerade für Kinder interessant. Dann sind Brotaufstriche drin, wenn bei manchen Leuten durch Krankheit bedingt oder aus anderen Gründen, die ein bisschen das tierische Eiweiß meiden wollen und dann eben sich Brotausstriche aus Butter herstellen wollen. Zum Beispiel Zwiebelschmalz habe ich hinten hergestellt zum Probieren oder eine Paprikabutter oder ein Champignonaufstrich, Tomatenmöhrenaufstrich. Also ich habe ganz viele verschiedene salzige Brotaufstriche und dann auch Majorantöpfchen. Das schmeckt fast wie Leberwurst. Das hatte ich das letzte Mal auch dabei. Und dann ein paar Süße, wie man kaltgerührte Marmeladen machen kann, wie man so eine Art Nutella herstellen kann mit Erdnussmus oder Haselnussmus oder mit getrockneten Früchten, wie man so einen Aufstrich machen kann. Also für Leute, die gerne Marmeladen essen, das ist jetzt, wenn man sich vollwertig ernährt, heißt es nicht, dass man keine Marmelade mehr essen darf. Man muss nur die richtige Marmelade essen. Dann habe ich, wie gesagt, ein paar verschiedene Salate, die schon so fertig sind. Einen Blumenkohl-Salat mit Karotte, Rote Beete-Salat mit Apfel oder diesen Weißkohlsalat, einen Champignonsalat. Dann habe ich einen Gemüse-Dip und da habe ich hinten auch das mal hingestellt. Ich habe die Karotten leider zu Hause stehen gelassen. Ich habe sie geschnippelt und sie stehen noch da, wo sie standen. Aber man kann ja auch ein Stück Brot reindippen, dass man das mal schmeckt. Ich mache also für meine Kinder, die essen abends, kriegen sie Gemüsesticks und dann mache ich einen Dip aus diesen Kräutern, wie ich es vorhin erzählt habe, mit Olivenöl präpariert. Und dann mache ich einfach einen Becher Schmand, einen Esslöffel von diesen eingelegten Kräutern, Kräutersalz und ein bisschen Pfeffer. Und wenn das Schmand schön fest ist, hat man einen richtig schönen festen Gemüsedip. Manchmal ist das Schmand ein bisschen dünner, das kommt immer auf die Firma drauf an und auch wie frisch es gerade ist. Je länger es steht, desto fester wird es dann. Das muss man ein bisschen ausprobieren. Aber und da dippen unsere Kinder dann ihre Paprika und Karotten und Brokkoli und Blumenkohlsticks rein und das schmeckt lecker und die Kräuter werten das Ganze natürlich auch nochmal auf. Also ich habe fast noch kein Besucherkind da gehabt von meinen Kindern, die das nicht gern gegessen haben. Und da steht, das Rezept steht auch hier drin. Und dann habe ich auch eine Grundsalatsoße, die man dann variieren kann. Dann für Linsenbratlinge, für die, die gern mal sowas ausprobieren wollen, so Frikadellen, die kein Fleisch enthalten. Und dann habe ich natürlich auch ein paar süße Rezepte. Also ich habe Waffeln, Vollkornwaffeln, auch ohne tierisches, ohne Eier. Dann habe ich Muffins und ich habe auch welche gebacken. Also es stehen hinten, ich habe sie klein geschnitten, die sehen dann jetzt so ein bisschen anders aus wie die ganzen Muffins. Die Schokoladenmuffins und Heidelbeermuffins habe ich mitgebracht, kann man probieren. Ich habe das Grundrezept hier reingemacht. Das kann man total variieren. Kann man also jegliche Zutaten dann austauschen und habe dann so drei spezielle, dass man mal sieht, wie die ausgetauscht werden können. Also welche Obstsorten man reinmachen kann oder auch Karotten oder Nüsse. Aber mit dem Grundrezept kann man dann sehr kreativ werden und sich letztendlich alle Muffins selber herstellen. Und dann habe ich den Schokoladenkuchen, den ich das letzte Mal dabei hatte, das Rezept. Das ist ein Kuchen, der sehr feucht ist, den man die Vollwert nicht ansieht und nicht anschmeckt. Das kann man auch die absoluten Gegner damit überzeugen, dass Vollwert doch lecker schmecken kann. Und auch noch mit einem selbstgemachten Schokoladenguss. Kann man auch für Schwarzwälder Kirschtorte oder für Sahnetorten, für Kindergeburtstage, kann man dann den Torten einfach den Boden schneiden und dann schön hochstapeln mit Sahne und Obst gefüllt. Also lässt sich hervorragend verarbeiten. Und dann habe ich noch einen Schmandkuchen. Das ist so ein Kuchen mit einem Rührteig, mit einer Schmandsahne und gerösteten Mandeln obendrauf. Dieses Rezeptheftchen gibt es zu kaufen hinten. Ich habe extra für den Vortrag heute Abend keine Gebühr verlangt. Also ich finde Gesundheit und diese Information, das ist so wichtig, soll einfach jeder hören dürfen, ohne dass er jetzt gleich da was für bezahlen muss. Wer das kaufen möchte, es kostet 5 Euro. Es war eine ganze Menge Arbeit zusammenzustellen, aber es sind 35 Rezepte drin und die funktionieren wirklich alle. Und wenn jemand noch für die Unkosten, ich habe natürlich Einladungen gedruckt, ich habe die ganzen Sachen gebacken, wenn jemand gerne eine kleine Spende geben möchte, ich bin dankbar dafür, aber es ist kein Muss, weil ich möchte einfach, dass das weitergegeben wird, dass die Information rausgeht und dass jeder daran teilhaben kann, wie man sich gesund ernähren kann. Dann möchte ich ganz kurz noch ein paar Geräte vorstellen, was man so für Vollwertküche braucht. Wer also dann noch weiter backen möchte, ich lege die Bücher nachher aus. Es gibt verschiedene Bücher. Dieses Buch Streicheleinheiten, da sind nur Brotaufstriche drin und ein paar Brotrezepte. Das ist ganz, ganz toll. Also für Leute, die gerne Brotaufstriche essen, wirklich zu empfehlen. Dann gibt es das große Brucker Ernährungsbuch. Das ist so, grundsätzlich steht auch nochmal alles drin, welchen Joghurt, welche Sahne, welche Butter, was ich heute Abend auch erzählt habe. Ist alles nochmal beschrieben, sind ganz viele auch gekochte Gerichte. Da habe ich jetzt wenig, weil ich denke, Kartoffeln und Suppen kann jeder kochen. Da muss man ja nicht, man muss nur die Zutaten austauschen, warme Gerichte. Aber da sind auch noch mal ganz viele Ideen drin und Salatsoßen, Dips und solche Sachen. Für die, die tierisch eiweißfrei sich ernähren wollen oder müssen, ein ganzes Buch mit tiereiweißfreien Rezepten, die auch alle wirklich lecker sind und funktionieren. Da gibt es auch noch von der Helma Danner die Naturküche. Da sind also auch ganz viele Kuchen drin, ohne Eier und auch Bratlinge und Knödel und Spätzle ohne Eier, wenn man das gerne möchte. Also die zwei Bücher sind auch wirklich ganz toll. Von der Barbara Rütting, mein neues Kochbuch für Leute, die gern Vorratswirtschaft machen. Die schreibt genau, wie man Sauerkraut macht, wie man Saft kocht, wie man Marmeladen kocht, wie viel Getreide man im Winter sich einlagern soll, dass man keins mehr kaufen muss, wie man das Gemüse lagert, damit es möglichst lange hält. Also wer so ein bisschen in die Richtung ist, sagen wir mal, im Herbst sich alles für den Winter vorbereiten möchte, der fährt damit ganz gut. Sie beschreibt auch, was, wenn das Brot nicht klappt, woran es liegen kann und so Sachen. Also so ein bisschen auch zum Lesen. Und das ist nochmal von der Helma Danner. Doch, gibt es inzwischen wieder, ist neu aufgelegt. Das gibt es auch als Taschenbuch jetzt wieder neu aufgelegt, ist gar nicht teuer. 10 Euro, glaube ich, als Taschenbuch. Da haben sie jetzt eine ganz neue Auflage. Man kann auch jedes andere Buch nehmen, was man sieht. Man kann das Buch aufmachen, reingucken, welche Zutaten stehen drin. Wenn Zucker verwendet wird, wenn da nicht kaltgepresstes Öl da steht, dann weiß man, es ist kein gutes Vollwertbuch. Wenn Honig verwendet wird, wenn eben die Zutaten, die ich jetzt auch erwähnt habe, verwendet werden, dann ist es okay. Dann kann man sich jedes Buch letztendlich kaufen. Oder man kann jedes Kochbuch, was man zu Hause hat, das machen wir eigentlich meistens, nehmen und die Rezepte einfach abändern. Man muss ja nur die Zutaten austauschen. Dann kann man aus jedem Rezept ein Vollwertrezept machen. Und ich habe bis jetzt ganz, ganz wenige Sachen erlebt, die nicht gut schmecken mit Vollwert. Also es gibt ein paar Sachen. Ein trockener Marmorkuchen, wenn man den dann noch mit Vollkornmehl backt, dann schmeckt er wirklich nicht mehr gut. Der hat aber auch vielleicht vorher noch nicht so gut geschmeckt. Aber es gibt ein paar Rezepte, die sind nicht gut. Aber es gibt manche Sachen, die sind sogar besser mit Vollkornmehl, weil es einfach knuspriger ist und feuchter ist. So, dann was man braucht, wenn man sich Brot selber backen will. Man braucht eine Getreidemühle. Da gibt es ganz schöne aus Holz und ich habe hinten Prospekte ausgelegt. Die kann man sich auch mitnehmen oder mal angucken für einen verschiedenen Getreidemühlen. Ich habe mich für so ein bisschen ein billigeres Modell entschieden, weil ich das damals zur Hochzeit geschenkt bekommen habe. Ich habe also meinen Motorblock, habe meine Getreidemühle und da tue ich dann mein mein Getreide hinein und dann schalte ich das an. Und dann kann man das Getreide ganz verschieden fein mahlen, also ganz fein oder grob, wie man das eben möchte. Und das geht auch relativ schnell, also damit kommt man schon ganz gut. Auch für uns, wir sind zu sechst und ich backe alles Brot selber, das mahlt das Getreide relativ schnell durch. Also kann man sich nicht beklagen. Das Gerät ist ganz toll, weil man kann dann, ist andersrum, ich stehe verkehrt rum, man kann die Getreidemühle abmachen. Und ich habe dann so einen Flockenquetscher-Aufsatz. Und damit kann man sich dann die Haferflocken selber machen oder eben die anderen Flocken. Und ich möchte jetzt mal ein kleines Experiment machen. Also das geht relativ schnell. Das ist jetzt fast die Menge für zwei Personen. Es geht wirklich schnell geflockt. Das sind jetzt meine Haferflocken. So, jetzt nehmen wir die Orangenschüsseln für lebendig. Da mache ich jetzt meine Haferflocken rein in zwei Schüsseln. Und jetzt nehme ich meine leckeren kernigen Haferflocken aus dem Laden. Die machen wir mal in die blauen Schüsseln. Für tot. Blau wie tot. Blaues Blut ist, hat keinen Sauerstoff mehr, ist tot, weiß jeder. So. Vom Aussehen her, ich lasse es durchgehen. Kein großer Unterschied. Nee, noch nicht. Man kann wirklich keinen großen Unterschied sehen. Sieht fast gleich aus. Jetzt, im Körper müssen diese Haferflocken ja verarbeitet werden. Und das sind Oxidierungsprozesse. Also mit Sauerstoff wird im Körper ja gearbeitet und dann wird eben dieses Getreide verarbeitet, wird abgebaut. Und ich mache jetzt hier mal einen kleinen Trick. Das ist Wasserstoffperoxid. Und das gieße ich jetzt mal dazu. Einmal zu meinen toten Haferflocken. Und dann zu meinen lebendigen. So, jetzt lasse ich es mal ganz kurz stehen. Und die lebendigen Haferflocken, die selbst frisch geflockt sind, das fängt jetzt gleich ganz arg an zu schäumen. Ich kann es jetzt gleich durchgehen lassen, aber ein bisschen braucht es. Das schäumt, das arbeitet. Da kann der Sauerstoff angreifen. Bei den Haferflocken, die nicht mehr lebendig sind, das können wir schon mal durchgehen lassen. Wenn man das Mehl mahlt, ist es noch eindrücklicher, weil da mehr Angriffsfläche ist zum Oxidieren. Aber auch die Haferflocken erkennt man schon. Das eine schäumt auf, da kann das arbeiten, der Sauerstoff kann angreifen und das andere, da passiert gar nichts. Da ist nichts Lebendiges mehr drin. Und vom Anschein her sehen die Haferflocken genau gleich aus und schmecken tun sie auch gleich. Also ich denke, die frisch geflockten schmecken sogar eher noch besser. Man muss nicht sich so eine elektrische Flockenquetsche kaufen. Wenn man jetzt, sagen wir mal, sowieso kein Brot backen will oder man hat schon eine Getreidemühle oder man hat eine größere Küchenmaschine und hat sich dafür einen Mühlaufsatz kaufen können und hat aber jetzt keine Möglichkeit, Haferflocken zu machen und möchte gern Haferflocken machen. Es gibt auch solche Handmühlen. Und da gibt es unterschiedliche Preisklassen. Die fangen bei, ich bin immer noch auf Mark, bei 140 Mark an und gehen bis 280 Mark hoch. Ja. Ja, 43 Euro bei Chivo gibt es eine Haferquetsche, höre ich jetzt gerade. Also es gibt unterschiedliche Qualitäten und was man machen möchte. Das ist jetzt ein bisschen ein besseres Modell. Damit kann ich aber auch Ölsaaten und Nüsse und Mohn quetschen. Das kann ich mit den anderen oft nicht, da kann ich dann nur Flocken quetschen. Dafür, wenn ich aber nur Flocken machen will, ist es völlig ausreichend, da brauche ich kein teures Modell. Das gibt es mit Holztrichter, mit Alutrichter, da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Da liegen auch die Prospekte hinten aus von diesen Flockenquetschen. Und wenn ich jetzt anfange, Mehl mit der Hand zu mahlen, dann brauche ich kein Brot backen wollen, weil dann brauche ich einen Tag, bis ich das Mehl gemahlen habe. Und dann bin ich fix in alle. Aber Flockenquetschen geht relativ schnell. Das kann jeder mit der Hand, das machen auch unsere Kinder mit Begeisterung und das kriegt man also mit bisschen Körperkraft gut geschafft. Dann habe ich natürlich noch einen Trick für diese Maschine. Ich kann das auch noch zur Gemüseraffel machen. Und das ist ganz toll. Also wenn man große Salate herstellt, da sind so verschiedene Trommeln drin, klein geraffelt, groß geraffelt, geschnitzelt, dann kann man das da durchlaufen lassen. So für unsere Familie mit 6 Personen ist das toll. Ansonsten kann man natürlich auch die herkömmlichen Reiben nehmen. Und ich habe jetzt mal noch ein paar, also es gibt die ganz normalen Reiben, die kennt ja jeder. Ich denke, Vollwertkost, das Wichtigste ist, dass man es lecker zubereitet und dass es gut aussieht. Hier habe ich jetzt noch mal 2 ganz besondere Sachen mit diesem Gerät. Da gibt es dann noch so einen kleinen Einsatz. Da kann man Gitter machen. Also man kann dann Apfel durchmachen und dann so, dann gibt's Gitter oder so Wellen wie für Pommes frites. Und das finden Kinder natürlich ganz toll. Wenn man auf dem Geburtstag so einen Teller mit Apfelgittern hinstellt, dann sind die sofort weg. Und Das ist ganz nett. Dann mit diesem hier, da kann man so ganz feine Stiftel machen, wie es oft im Restaurant, denkt man sich, wie haben die das nur hingekriegt, dass es so kleine feste Stifte sind und nicht so ein Mousse, nicht so ein Karottenmousse, sondern richtige Stifte mit so einer Reibe. Geht es wunderbar. Und wenn man bei Kleinkindern einfach einen Anteil Frischkost in die Nahrung hineinmacht, also ich koche jetzt Kartoffeln und Karotten als Brei und will aber ein bisschen Frischkostanteil, dann nehme ich so eine Reibe, das wird wie Mousse, da kann ich Kohlrabi oder Karotten oder jegliches Gemüse reiben, das wird wie Mousse und kann einfach diesen frischen Anteil dann unter den gekochten Brei heben, wenn er ein bisschen abgekühlt ist und dann kriegt auch schon das Kleinkind einen Frischkostanteil, ohne dass es jetzt schon gleich einen großen Teller Salat essen muss. Das machen ja die meisten nicht. Man kann auch die Kinder ein bisschen austricksen. Man kann in eine Soße, in eine Pastasoße, Spaghetti-Soße am Schluss noch eine Karotte Mousse reinreiben und hat einen Rotteil innen drin und die merken es gar nicht, schmeckt sogar noch besser. Machen die Italiener übrigens auch. So, das sind die Gemüsereiben. Wer noch überhaupt keine Küchenmaschine hat, wir haben auch einen Thermomix, ich bin begeistert. Damit kann man auch kochen und Eis machen, wenn man Sachen vorher einfriert. Man kann das Gemüse ganz fein hacken, kann diese Brotaufstriche toll machen. Ist eine tolle Maschine, ist nur für jemand, der vielleicht noch überhaupt keine Küchenmaschine hatte. Wir hatten keine und dann lohnt sich sowas. Man kann auch Getreide drin mahlen, aber ich würde meine Getreidemühle nicht vermissen wollen, weil da muss ich dann immer alle 2 Minuten das wechseln und hier läuft es halt einfach von alleine durch. Also ich benutze eigentlich beides. Dann habe ich Brotbackformen. Diese Form hier, die ist ganz toll. Das ist ein schönes Brot auch mal zum Verschenken, nicht so groß. Und ein halbes Brot verschenken ist immer blöd. Das sieht dann immer so aus, als ob man geizig ist. Man will nur ein halbes Brot hergeben. Aber so ein großes Brot ist dann auch immer wieder eine ganze Menge. Das gibt's mit Deckel. Wenn man Sauerteig macht und gehen lässt, dann kann man den Deckel drauf machen und kann das darin gehen lassen, weil man muss ja Sauerteigbrot abdecken zum Gehen lassen. Sonst muss man das in so eine Mülltüte tun und einen Zahnstocher reinstecken und die Tüte zumachen, so ein bisschen Luft reinblasen, da kann es dann auch schön drin gehen. Aber so auf die Heizung gestellt, dann ist das wunderbar. Dann kann man ein Toastbrot drin backen, das Rezept ist auch in dem Buch. Da bleibt der Deckel drauf beim Backen, dann wird es so richtig schön wie ein Toastbrot, so richtig schön weich, kriegt keine harte Kruste. Und ich habe davon 3, weil es gehen 3 auf einmal in den Ofen. Das heißt, ich mache 3 Brote auf einmal und bin damit fertig. Dann habe ich 3 schöne Brote. Und dieses schnelle Körnerbrot, was hinten liegt, das wiegt fast 1,5 Kilo. Also ich habe dann 3,5 Kilo Brote. Das ist eine ganze Menge. Und die habe ich in 10 Minuten zusammengerührt. Das ist wirklich nur die Zutaten zueinander kippen. Da kommt Hefe, kein Sauerteig. Hefe, bisschen Essig rein, rühren. Das ist fast ein flüssiger Teig. Da reinfüllen, in den Ofen, fertig. Das ist also wirklich, kann wirklich jeder. Wenn man jetzt, ich backe dann auch schon mal in diesen Backformen, die sind toll aus Emaille, da bleibt nichts hängen und kleben, da passen auch 2 auf einmal in den Ofen. Also ich finde, es muss immer praktisch sein. Wenn es kompliziert wird, dann macht man es nicht. Aber wenn es praktisch ist, 2 auf einmal in den Ofen. Ich habe so ein Hefe-Sauerteig-Mischbrot, das geht darin ganz wunderbar und dann tue ich das in Hälften einfrieren. Wer gerne freigeschobene Brote macht, da gibt es diese Gärkörbchen. Da muss man den Teig einfach fester machen und das dann, da gibt's runde und längliche und ich habe jetzt die gewählt, weil ich da auch 2 auf einmal backen kann mit einem Backvorgang und damit dann fertig bin und 2 richtig große 2 bis 3 Kilo Brote habe und da habe ich auch wieder viel davon. Dann, ich habe es vorhin erwähnt, wenn man Hülsenfrüchte auch mal roh verzehren möchte oder alles Getreide. Diese Sprossengläser, das nehme ich hauptsächlich so für Kichererbsen oder Getreide zum Keimen lassen. Da fülle ich das Getreide rein. Über Nacht mit Wasser auffüllen, eine Nacht stehen lassen und dann am nächsten Tag ein bisschen ausspülen mit kaltem Wasser und dann so auf den Ständer, da steht dann so ein kleines Tellerchen drunter, abtropfen lassen tagsüber. Und dann wird es einfach zweimal am Tag mit frischem Wasser gespült und wieder hingestellt zum Abtropfen lassen. Und dann sprossen die Getreidekeime. Und daran kann man auch testen, ob das Getreide, was man gekauft hat, ob das keimfähig ist, ob es überhaupt lebendig ist. Also wenn mein Getreide nicht 90% keimt, dann ist es nicht gut. Es sollte zu 90%, also wenn bei 10 Körnern müssen 9 aufgehen. Es sollte zu 90% keimen. Und wenn man den Naturkostladen wechselt, sollte man immer eine Keimprobe machen von dem neuen Getreide, damit man sieht, ob das Getreide überhaupt auch gut ist, gute Qualität ist. Es gibt manche Getreidesorten, Hafer ist sehr schwierig zum Keimen zu bringen, aber es klappt. Man muss da muss man manchmal ein bisschen öfter probieren. Manche Sachen, also Roggen keimt zum Beispiel ganz toll, wunderbar, ohne Probleme. Und darin kann man auch, ja, die ganzen Hülsenfrüchte kann man gut drin keimen lassen, sind halt gleich größere Mengen. Für Kresse und Alfalfa oder Senfsprossen, Radieschen, dann eignen sich diese Keimgeräte besser. Und also es steht ja immer drauf, man muss das Wasser oben reingießen und dann ablaufen lassen. Das macht man aber besser nicht. Das funktioniert meistens nicht. Das verstopft dann immer. Aber was ganz toll ist, beim ersten Mal läuft es meistens gut durch. Und dann Kresse zum Beispiel bildet dann so ein Schleim und dann läuft da gar nichts mehr durch. Aber es braucht auch nicht. Man kann dann einfach jeden Tag zweimal mit der Blumenspritze drauf spritzen und den Deckel wieder zumachen auf jedes Teil. Und dann ist es schön feucht. Und dann gedeiht es da wunderbar. Also in ein paar Tagen hat man die Kresse ganz hoch oder jegliche Mungobohnen oder Alfalfa. Also so für so feine Saaten sind die Gläser nicht so gut. Da wird es dann zu viel gestrüppt da drin. Hier ist es dann besser verteilt und dann kann das besser gedeihen. Damit kann man einfach die Sachen aufwerten. Also ich kann einen guten Salat aufwerten, indem ich gekeimte Sachen noch drauf mache. Ja, ist es bis hinten durchgegangen, die Haferflocken? Die sind schon wieder da. Oh, man sieht es jetzt schön. Das eine ist richtig hoch, schaumig und das andere ist ganz flach. Ja, ich bin fertig. So, drei Sachen noch. Es gibt jetzt noch zwei neue Bücher, die ich empfehlen kann. Wer Interesse hat an Kosmetik oder Haut, wer Hautprobleme hat an Shampoo, wer wissen möchte, was in den Shampoos, in den Seifen drin ist, dieses Buch mit Haut und Haar von der Susanne Kerbusch ist ganz, ganz toll. Also lohnt sich wirklich zu lesen. Wer Schwierigkeiten hat mit Brillengläsern, die Augen werden immer schlechter. Ich habe es jetzt auch neu gelesen erst. Ich möchte es jetzt mal ausprobieren. Der Harry Benjamin schreibt ohne Brille bis ins hohe Lebensalter. Da stehen also ganz neue Sachen drin, die ich auch so nicht gewusst habe. Für Brillenträger auf jeden Fall auch mal ein kleines empfehlenswertes Buch. Ist relativ einfach zu lesen. Und Unsere Nahrung, unser Schicksal ist ja das Grundbuch vom Dr. Brucker auch über die Vollwertküche, über die Vollwertkost. Da stehen auch die ganzen Versuche mit den Tieren nochmal detailliert drin. Also das ist so das Grundstandardbuch, wenn man sich dafür interessiert, was man lesen kann. So, ich möchte mich bedanken für die Aufmerksamkeit. Wir machen jetzt die Pause, dann kann man drüben ein bisschen was probieren und hinterher können Fragen gestellt werden. Allerdings habe ich noch eine kleine Überraschung. Es heißt ja, Vollwertkost praktisch umgesetzt. An der Tür darf sich jeder aus diesem Glas ein Rezept nehmen. Das sind kleine Röllchen. Grün ist für Salat, rot für Suppen, blau für Brotaufstrich und gelb für warme Gerichte. Könnt ihr zu Hause praktisch umsetzen und ausprobieren. Und das kann sich jeder mitnehmen. Und ich möchte mich bedanken.